Hallo und herzlich willkommen zum Insurance Monday Podcast, Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Dein Podcast mit spannenden Insights und exklusiven Gästen aus der traditionellen und digitalen Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Insurance Monday Podcasts, Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Heute wird es adelig, denn wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast, nämlich Paul Prinz von Preußen. Aber viel spannender als der Prinzentitel ist sein Werdegang und seine Vision, und genau dazu möchten wir heute mit Paul sprechen. Transformation ist ja mittlerweile ein Thema in der gesamten deutschen Versicherungsbranche und auch irgendwie ein fester Begriff. Und auch mehr als nur ein Begriff, der Frage wollen wir heute auf den Grund gehen. Und dazu haben wir das Thema, was können Versicherungsvorstände von der Generation Z lernen und warum ist das so wichtig? Ich bin Julius und mit mir heute aus dem Insurance Monday Team dabei Sebastian und Herbert. Ich gebe direkt rüber an Herbert. Was ist denn dein Statement zum Thema? Warum bist du heute dabei und was hast du dir für heute vorgenommen?
Ja, natürlich neben dem Titel einfach das Thema generell. Wir sind in einer Diskussion in der Branche, wo wir neue Talente suchen, und gleichzeitig lesen wir in der Presse, dass die Generation Z gewisse Ansprüche hat. Und das Thema heute mal auf den Punkt zu bringen, zu klären, auf was die Versicherungsbranche achten muss, damit sie auch die interessant ist für die junge Generation, das ist für mich heute ein Herzensthema.
Sehr schön. Dann zu dir, Sebastian, dein Herzensthema für heute.
Genau, also eigentlich sollte es ja diese Vorurteilswelten und vorgefertigtes Denken nicht geben, also die eine Generation, die andere so. Gleichzeitig wissen wir, da ist was dran, und natürlich irgendwie dann auch empirisch kann man da marketingmäßig einiges lernen oder einfach von der Gesellschaft einiges lernen. Darum geht's für mich, also vielleicht auch wie einigen Zuhörerinnen und Zuhörern, da kann man nie genug lernen, weil ich stelle dann auch fest, ich gehöre nicht mehr zu der Gen Z, schon lange nicht mehr mit meinen 44 Lenzen, und das festzustellen ist dann gleichzeitig wieder der Aufruf, mich mit den Jüngeren zu befassen, damit da keine Kluft entsteht, und da hoffe ich heute einiges zu lernen und freue mich drauf.
Wunderbar, dann kommen wir quasi vom Senior jetzt zum Junior und das rein bezogen auf das Alter. Paul, stell dich, deine Person und deine Herkunft, deinen beruflichen Werdegang, was bewegt dich so und wie geht's dir eigentlich heute? Gerne kurz vor.
So, war so viele Fragen auf einmal. Super gern, ich bin Paul von Preußen, 27 Jahre alt, war viele Jahre in der Commerzbank, zuletzt als Vorstandsreferent oder Vorstandsassistent der Personalvorstände in Frankfurt tätig, davor in dem Großkonzern in vielen Bereichen, national wie international, und habe heute ein Unternehmen, das Führungskräften vor allem auf Executive-Ebene die Brille der jungen Generation, der Digital Natives, erklärt, in ganz vielen verschiedenen Formaten. Und ich freue mich total, hier zu sein, bin super gut drauf und habe richtig Bock.
Ja, sehr schön. Jetzt haben wir dich ja schon angepriesen als Prinz von Preußen. Was ist da eigentlich dran? Und vielleicht kannst du da noch drei Sätze zu sagen, bevor wir zum eigentlichen wichtigen Thema kommen.
Ja, ich kann das gerne kurz sagen. Mein Urgroßvater war der letzte deutsche Kaiser. Und deshalb trage ich diesen Namen. Also ich kann nichts dafür, dass ich in diese Familie geboren wurde, aber fancy ist der Name auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich auch. Dann lass uns direkt reinstarten mit den schnellen 5. Und da ist die erste Frage, und du darfst dich einfach positionieren, wenn du möchtest, mit einer kleinen Begründung. Aber halte sie bitte klein. Ich starte mal mit dem ersten Punkt. Prinz von Preußen oder lieber Paul?
Paul.
Sehr schön. Ball oder Festival?
Fußball.
Auch gut. Corporate oder Startup?
Boah. Na, aktuell Startup.
Social Media Netzwerker oder nichts geht über den persönlichen Kontakt?
Nichts geht über den persönlichen Kontakt.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Und digital versichert, online abgeschlossen oder doch lieber die Betreuung durch Agentur und Makler?
Beides. Ich habe beides tatsächlich.
Wunderbar. Super, vielen Dank. Dann lass uns jetzt mal auf das Thema kommen und zum Kontext. Ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld, natürlich zur Altersdiversität, unserem Thema. Und dabei habe ich rausgefunden, der typische Vorstand eines DAX 30 Unternehmens ist männlich, 55 Jahre, hat Wirtschaftswissenschaften studiert, ist deutscher Herkunft und mindestens 20 Jahre im Unternehmen. Das sagt zumindest das Diversitätsbarometer 2020. Und die Zahlen des Arbeitgeberverbands der Versicherer aus 2022 bestätigen das fortgeschrittene Alter auch in der Belegschaft. Also nicht nur beim Vorstand, sondern auch in der Belegschaft. So ist das Durchschnittsalter der Mitarbeitenden in den letzten Jahren gestiegen und am Stichtag 31.12.21 war die Belegschaft im Schnitt 44,1 Jahre alt. 10 Jahre zuvor betrug der Schnitt noch 41,7 Jahre. Und die Auszubildenden sind wohlmerklich schon enthalten in diesen Zahlen. Das heißt, fast 4 von 10 Mitarbeitenden haben bereits die 50er-Marke überschritten und nur 17,7% der Beschäftigten sind jünger als 30 Jahre. Das mal zu den Zahlen. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Generation Z als Kundinnen und Kunden, als potenzielle Arbeitnehmerinnen und damit natürlich auch als wesentlichen Eckpfeiler der transformatorischen Bestrebungen eines Versicherungsunternehmens oder der gesamten Branche, also eigentlich unsere Zukunft. Paul, der demografische Wandel ist das eine, aber wir wollen heute ja besonders auf das Thema Altersdiversität schauen. Und kannst du uns dazu kurz sagen, was steckt hinter dem Begriff? Wie würdest du den BIF definieren?
Ja, super gerne. Diversität ist ja ein Riesenthema. Und in Deutschland, wenn wir über Diversität, Diversity sprechen, sprechen wir ganz oft, und das finde ich auch super richtig und wichtig, über das Thema Geschlecht, Gender. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Faktoren, ne? Und aus meiner Sicht, du hast die Studie gerade zitiert, ist das Thema Alter etwas, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so auf dem Schirm hat, was aber natürlich riesige Konsequenzen hat, wenn es darum geht, wie gearbeitet wird oder allgemein auf einer Organisation, gerade auch wenn wir über Führungskräfte, über Verantwortliche sprechen. Altersdiversität, Altersvielfalt, am Ende also die Vielfalt der unterschiedlichen Generationen, die man am Arbeitsplatz oder in einer Organisation, in einem Unternehmen haben kann. Und aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Faktor, der auch zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beitragen kann.
Paul, jetzt haben wir gelernt, dass du selbst bei einer Bank gearbeitet hast. Was ist dein Blick auf die Finanz- und Versicherungsbranche in Bezug auf Altersdiversität? Und natürlich, ich habe eben schon gesagt, es brennt mir oder ist ein Herzensthema, bezogen auf die Versicherungsbranche. Was glaubst du, ist hier in Bezug auf Altersdiversität besonders wichtig?
Ja, also das, was du gerade gebracht hast, gerade wenn wir über Finanzindustrie sprechen, da, ich habe das ja selbst erlebt, das Durchschnittsalter, was ihr gerade zitiert habt, das war in den Banken, die ich kenne und mit denen wir zusammenarbeiten, nochmal höher, also nochmal älter. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das die Generation ist, denen von den Eltern gesagt wurde, Junge oder Mädchen, geh mal in die Bank, das ist ein sicherer Job, da fliegst du nie raus, so bis an dein Lebensende drin. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber da erlebe ich das Thema fast noch stärker. Vielleicht auch, weil wir da in einer Branche sind, die in den letzten Jahren sicher weniger als, ich nenne es jetzt mal so provokant, sexy bezeichnet wurde. Ja, wenn heute jemand sagt, in der jungen Generation, ich gehe in die Bank, ist das was anderes, als wenn er das oder sie das vor 30 oder 40 Jahren gesagt hätte. Und aus meiner Perspektive ist da vor allem das Problem, dass Entscheidungen, so ist das in vielen, vielen Branchen, aber ich erlebe es gerade eben und vor allem auch, weil ich hautnah da gearbeitet habe in der Finanzbranche, dass Entscheidungen aus einer Brille getroffen werden. Wie soll es auch anders sein, ne? Wenn alle im gleichen Alter ungefähr sind, dann wird das auch aus dieser Brille dieser Generation getroffen. Und das ist eben nicht die Brille der jungen Generation. Da ist die junge Generation ja eigentlich die Zukunft, ja? Die zukünftigen Kunden, Kundinnen, die zukünftigen Mitarbeitenden. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht viel zu kurz kommt, wo man viel, viel stärker darauf achten sollte.
Okay, und wie sieht es aus deiner Sicht in anderen Branchen aus? Also gibt es da eventuell sogar Vorbilder, bei denen sich die Versicherungsindustrie etwas abschauen kann?
Wenn man sich andere Branchen anschaut, es gibt natürlich einige Branchen, die durchschnittlich jünger ist. Wenn ich mir beispielsweise die Digital- oder IT-Branche anschaue, ist das ganz interessant. Auch da erkennt man einige Trends, die, gerade wenn es um Software beispielsweise ging, schon seit ein paar Jahren klar waren von Softwareanbietern, die mittlerweile auch in den anderen Industrien wie beispielsweise der Finanzbranche ankommen. Vor ein paar Jahren war schon ganz klar, vor 3 oder 4 Jahren, da haben IT-Häuser gesagt, nicht die Jungen bewerben sich bei uns, sondern wir bewerben uns bei dem Nachwuchs. Und jetzt vor kurzem habe ich von dem Bankenvorstand gehört, der hat genau das Gleiche gesagt, 5 Jahre später. Ja, also das sind, gerade wenn wir über IT sprechen, und ich meine, das sind wirklich die Talente, die momentan auf dem Markt am stärksten gefragt sind. Da kann man einfach mal eins und eins zusammenzählen und weiß genau, vor welche Probleme auch die anderen Branchen in den nächsten Jahren oder eigentlich schon jetzt kommen.
Okay, und was glaubst du, wo kommt das her? Ich meine, es findet da jetzt ein Wandel statt, aber welche Herausforderungen und Vorurteile siehst du im Zusammenhang mit Altersdiversität am Arbeitsplatz? Hast du da Beispiele?
Ja, kann ich super gerne ein bisschen was zu erzählen. Also erstmal, um jetzt einmal dieses Thema Vorurteile einmal anzusprechen, ja. Ich, dieses ganze Thema Generation Clash und Krieg der Generation und alles Mögliche, dem kann ich eigentlich nicht viel abgewinnen, weil aus meiner Sicht, wenn wir über die Werte sprechen, ist vor kurzem kam wieder eine Studie raus von einem befreundeten Jugendforscher mit einer repräsentativen Umfrage, wo gefragt wurde, was sind deine 3 größten Werte? Das wurde sowohl die Gen Z als auch die Babyboomer-Generation gefragt. Und beide haben genau die gleichen Antworten gegeben. Das erste war Familie, das zweite war Sicherheit und das dritte war Freiheit. So, nee, nicht Sicherheit, Gesundheit. Familie, Gesundheit, Freiheit. Haben interessant, auch genau in diesem gleichen, in dieser gleichen Reihenfolge. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das wird vielleicht dann anders gefüllt oder das, was man sich dabei denkt, ist vielleicht was anderes. Aber grundsätzlich sprechen wir also von den gleichen Werten. Das, was den Menschen wichtig ist, über die Generationen hinweg. So, da jetzt künftig dann zu sagen, oh, wir sind komplett unterschiedlich und so, das finde ich erstmal Bullshit. Aber natürlich sind trotzdem Generationen unterschiedlich geprägt. Also, ich habe die Mondlandung nicht live im Fernsehen erlebt. Da war ich einfach noch nicht auf der Welt. Das war für mich einfach kein Thema. Das war immer so im Geschichtsbuch, wenn wir noch so weit gekommen sind, ja. So, die deutsche Teilung ist für mich auch was, was ich einfach nicht persönlich erlebt habe. Und wenn jetzt, weiß nicht, irgendjemand anders, aus der 2 Generationen vor mir, der wird genau wissen, wo er 9/11 gerade war, als das in den Medien kam. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich war da 5 oder 6. Ja. Es gibt bestimmte Punkte also, die Generationen prägen und die dafür sorgen, dass ich als ein Teil einer Generation anders auf die Welt blicke, weil ich anders geprägt bin, als eine andere Generation. Und das hat sehr wohl dann auch Auswirkungen auf bestimmte Dinge, wie zum Beispiel, wie ich arbeite. Ja, ich bin in einer Generation groß geworden, ich möchte es mal so platt nennen, die als Fundament hat den Wohlstand, den unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern, die Nachkriegsgeneration, sich erarbeitet haben, wo ich jetzt eigentlich die Früchte quasi genießen kann. Das ist natürlich was ganz anderes als 3 Generationen vorher, wenn ich meinem Großvater oder so zuhöre, was der so erlebt hat. Und das prägt natürlich. Das hat dann auch ganz konkret Auswirkungen auf eine Organisation. Beispiel aus einem großen Finanzkonzern, und es wirklich so passiert. Da habe ich mit einer Abteilungsleiterin gesprochen, die zu mir meinte, Paul, ich hatte jetzt ein Bewerbungsgespräch und da hat jemand aus der Gen Z, ein potenzieller Mitarbeiter, mir gesagt, ja, ich habe Lust auf den Job, aber 16 Uhr gehe ich mit meinem Hund Gassi. Das hat oberste Priorität. So. Und es kam tatsächlich so, eines Tages, da gab es einen Auftrag, der dringend gemacht werden musste. Und er hat seiner Chefin gesagt, sorry, ich muss jetzt mit meinem Hund rausgehen. Und das hat sie sowas von aufgeregt. Und da hat sie auch gesagt, so, sorry, verstehe ich einfach nicht mehr. Das ist jetzt, ich muss es natürlich sagen, das ist jetzt eine Anekdote. Ne? Das heißt jetzt nicht, ist mir auch ganz wichtig, dass die ganze Generation immer 16 Uhr mit dem Hund Gassi geht und es nichts anderes und Wichtigeres gibt, ja. Aber um einfach mal ein Gefühl dafür zu geben, dass das schon auch Auswirkungen eben haben kann auf das, wie man eben am Arbeitsplatz miteinander zu tun hat. Und da erlebe ich mich eingeschlossen. Ich meine, ich bin gerade so Ende Gen Z, ja, was mein Geburtsjahr angeht. Da erlebe ich schon, dass Teile meiner Generation eine andere Flexibilität, wenn es um Arbeitszeiten geht, erwartet, als ich das aus anderen Generationen kenne.
Mhm.
Super spannend. Auf den Hund kommen wir bestimmt nochmal zu sprechen. Aber lass uns mal gucken. Das Thema steht ja heute unter dem Motto, wie Altersdiversität auch die Transformation fördern kann und Innovationskraft eines Unternehmens und auch letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit. Hast du da konkrete Beispiele? Ich sag mal, dass der Kollege um 16 Uhr mit dem Hund geht, fördert ja noch nicht unbedingt das Unternehmen. Aber hast du Beispiele, wo Altersdiversität positiv auf die Transformation einwirkt?
Sehr gut. Ja, und ich möchte gleich mal eins der bekanntesten Beispiele, das es gibt, da erzählen. Vor 9 Jahren, 2014, haben Prada und Gucci ungefähr den gleichen Umsatz gemacht. Es pendelt sich, glaube ich, ein, lege mich nicht genau auf die Zahl fest, aber irgendwie sowas um die 5 Milliarden oder so. Vielleicht war es noch 4, irgendwas so, aber so um 2014 hat das Management gewechselt bei Gucci und die haben eine Entscheidung getroffen, die Prada nicht getroffen hatte, nämlich sie haben ein Shadowboard, möchte ich es jetzt mal nennen, eingebaut. Das heißt, zu bestimmten Vorstandsentscheidungen durften ausgewählte junge Leute mit in die Sitzung kommen und die Entscheidungen und den Entscheidungsprozess der Manager challengen und ihren eigenen Senf dazugeben. 2018, 3 Jahre später, war der Umsatz von Prada um 8 oder 11% zurückgegangen und der von Gucci ist um 136% gestiegen. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, das hat sicherlich auch noch ganz viele andere Faktoren, so breit wie die Wirtschaftswelt ist, ganz bestimmt. Aber trotzdem möchte ich sagen, das Thema Altersdiversität und auch der Austausch zwischen den Generationen, das ist nicht nur so ein Nice-to-have-Thema, so ein Soft-Faktor, so, ah ja, komm, ist doch mal ganz nett und dann halten wir uns alle in den Händen. Nee, das kann wirklich enorme Auswirkungen auf dein Geschäft, auf deine also deine Wirtschaftszahlen, deine Umsatzzahlen, deinen Gewinn haben. Und das liest man momentan ja auch in jeder Studie, ne? Ob das jetzt PwC oder BCG oder EY oder was auch immer ist, überall steht, dass das Thema Diversität und eben auch Altersdiversität Einfluss hat auf Umsatzzahlen eines Unternehmens, wenn man es ordentlich managt. Und dass du in einer Organisation verschiedene Generationen hast, das ist bei den meisten in Deutschland der Fall. Die Frage ist eben, wie organisierst du das? Ne? Also wie sorgst du dafür, dass du diese Potenziale heben kannst, die eigentlich da sind? Und super geniales Beispiel ist eben das von Gucci, was ich gerade erzählt habe.
Ich finde es deshalb besonders interessant, weil jetzt mal anecdotal evidence, ich nehme mal an, dass Luxus besonderen Absatz findet in der gehobeneren Klientel, die gleichzeitig älter ist und dann meistens mehr Einkommen hat. Und jetzt könnte man ja sagen, dass das Prada-Board eventuell älter war und deswegen eigentlich sich selber die eigene Zielgruppe, den eigenen Markt besser kennen könnte. Und jetzt stellen wir nun fest, dass dass offensichtlich dann der Unterschied durch die Diversität wirklich kam und das dann in einem gesunden Mix zu diesem Erfolg führte. Ne? Also unter dem Aspekt finde ich es besonders interessant.
Ganz genau. Und ratet mal, was jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, was die beliebteste Luxus-Brand der jungen Generation ist.
Insurance Monday.
So ist es, Insurance Monday. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Die sind auf Platz 0 quasi und dann auf Platz 1 kommt direkt dahinter Gucci.
Ja, okay. Die gucken wir uns natürlich seltener an. Aber erzähl mal weiter.
Nee, genau. Also das ist ein Riesenthema.
Ja. Aber was ist denn jetzt dein Portfolio oder was ist dein Stack an der Transformation? Wie kannst du Unternehmen unterstützen, quasi der Gucci oder Gucci zu sein und nicht Prada?
Wobei sich das jetzt auch langsam wieder dreht, ne? Also Prada holt ja gerade ziemlich auf, ist ganz spannend, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir haben ein Netzwerk aufgebaut von aktuell ungefähr 300 jungen Leuten, alle so im Alter zwischen 16 und 30 Jahre alt. Und das sind ganz unterschiedliche Profile von Gründerinnen und Gründern junger Startups, ob das Landesschülersprecher sind, ob das Fridays for Future Aktivisten sind, ob das Landesschülersprecherinnen sind, ob das Influencer, TikTok-Stars sind, ob das Nachwuchspolitiker, Musiker, Sportlerinnen, alles Mögliche. Und die matchen wir mit Top-Führungskräften, um den Führungskräften einen anderen Blick auf die Welt zu bringen. Das heißt, raus aus der CEO-Bubble, raus aus dieser, ich bin 55, alle meine Vorstandskollegen sind es auch, wir waren alle an der und der Uni, haben alle mal in dem und dem Beratungsunternehmen gearbeitet, so. Und rein in, hey, stopp, da da gibt es auch noch eine andere Welt und das ist zufällig die derer, die morgen übermorgen meine Produkte hoffentlich kaufen oder die ich als Mitarbeitende gewinnen möchte. Und das ist so interessant und so spannend, weil dann plötzlich eben der CFO von der Versicherung spricht mit dem TikToker, der ihm erklärt, dass man über die sozialen Medien auch mehr machen kann, als nur irgendwie blöd rumzutanzen und dass es auch ein Geschäftsmodell sein kann oder warum er auf LinkedIn unterwegs sein muss. Genauso wie die junge Gründerin dann der HR-Chefin von einer großen Bank erklärt, was sie vor 2 Jahren hätte machen müssen, um sie als damals Studentin gewinnen zu können, statt dass sie ihr eigenes Startup gründet, dass sie in diese Bank kommt. Ja, das ist wirklich sensationell, was da entsteht.
Jetzt fallen mir natürlich direkt mehrere Fragen an, vielleicht 2 formuliert. Also wie rekrutierst du die jungen Leute, Gen Z? Und wie finden dann diese Formate statt? Sind das One-to-Ones oder sind das unterschiedliche Formate? Gestaltet ihr die individuell oder wie geht der an den Markt? Weil es ja kein Angebot, was man von der Stange, sage ich mal, kaufen kann.
Also Herbert möchte eigentlich auch mal drankommen. Aber nee, Herbert, du bist 30, du bist
raus. Herbert kommt dran, aber als Mentee dann, nicht als Mentor.
Ah, da wäre ich mir nicht so sicher.
Paul, wir verstehen uns. Ich habe die 14 ja. mitgeknackt.
Genau. Nein, ich kann ja gerne kurz was zu sagen. Die coolsten jungen Leute kommen auf Empfehlung mittlerweile. Ganz viele bewerben sich auch einfach initiativ bei uns. Und so kriegen wir echt einen super spannenden Mix von dem. Wir haben beispielsweise einen bei uns im Netzwerk, der ist, als er 14 oder 15 war, nach Armenien gegangen. Also ist Deutscher und ist nach Armenien gegangen und hat da das Internat besucht, hat da seinen Schulabschluss gemacht. Und in dieser Zeit ist ihm aufgefallen, dass es in Armenien ein riesiges Müllproblem gibt. Also hat er überlegt, was kann ich dagegen machen, und ein Startup gegründet. Ein Recycling-Startup. Das hat er nach 3 Jahren verkauft an einen Investoren und hat dann gesagt, so, jetzt mache ich erstmal was anderes, ich studiere erstmal was. Also ist er zurück nach Deutschland gegangen, hat da angefangen zu studieren und weil ihm in der Vorlesung langweilig war, hat er sich so eine App runtergeladen, die nannte sich TikTok. Da hat er sich angemeldet und ist jetzt einer der größten TikTok-Stars im Dachraum. So, das ist eine spannende Geschichte, ja. Da fragt eine Führungskraft, okay, was motiviert dich? Wer bist du eigentlich? Was treibt dich an? Und so haben wir hunderte spannende Geschichten zu erzählen von diesen jungen Menschen. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass sie eben auch in diesen Austausch mit Führungskräften gehen und die Führungskraft wirklich das Gefühl hat, sonst bin ich immer der oder diejenige, die hier 40.000 Leuten erzählt, wo es lang geht. Und plötzlich ist da jemand, dem ich auch zuhöre und von dem ich mir auch noch was sagen lasse. Das war die erste Frage. Was war deine zweite Frage?
Ja, das war das Rekrutieren. Jetzt kommt mir natürlich direkt eine weitere Frage. Die ist gar nicht so ketzerisch gemeint, wie sie jetzt vielleicht klingt. Aber warum brauchen die Unternehmen quasi dich als Mediator? Warum gehen die nicht direkt auf die jungen Leute zu?
Sehr gut. Die Frage stelle ich mir auch ehrlicherweise.
Also, okay.
Jedes Unternehmen hat interne super coole junge Leute. Ja? Und diese jungen Menschen, die sind da. Ne? Das ist, also mit denen kann man und sollte man auch arbeiten. Dazu wollen wir auch ermutigen. Aber manchmal benötigt es trotzdem von außen Impulse, die ich auch, ich meine, ich habe es ja selber erlebt. Ich habe in der Commerzbank angefangen, da war ich 17 Jahre alt. So. Und mit 17 Jahren, ich habe mir das einfach irgendwie so angeschaut und relativ schnell bist du dann in einem Konzern drin, du kennst die Strukturen und schon nach einem halben Jahr kennst du bestimmte Antworten auch. Du bist einfach, das ist überhaupt nicht schlimm, aber du hast eine gewisse Farbe angenommen. Ich in dem Fall diese gelbe Farbe. Und damit habe ich will es nicht Scheuklappen nennen, aber ich habe teilweise eben nicht mehr den Blick nach außen. Oder auch bestimmte Leute gehen in eine Bank so. Wenn ich dann mit einer Führungskraft ins Gespräch gehe, dann sollte das Ziel sein, dass ich möglichst offen und ehrlich sprechen kann. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte schon, als ich die ersten Gespräche mit irgendwie Bereichsvorständen geführt habe oder so, hatte ich schon immer mit der Kopf so, boah, das ist jetzt aber eine richtig große Nummer hier und der bezahlt quasi meine Brötchen. Jetzt muss ich mich hier aber benehmen quasi. Und auch Führungskräfte, das merken wir auch, gerade in großen Konzernen gibt es ja immer auch wieder das Thema Politik, möchte ich es jetzt mal nennen. Wie offen kann ich mich wirklich äußern? Und was landet da am Ende vielleicht auch auf dem Flurfunk? Welche Fragen, mit denen ich vielleicht zeige, dass ich von bestimmten Themen überhaupt gar keine Ahnung habe? naja, das soll jetzt vielleicht nicht hier der direkte Mitkonkurrent um meinen Posten oder sowas mitkriegen. Diese Frage stelle ich vielleicht einfach jemandem von außen. Ich meine, bei Eheproblemen würde ich auch nicht zu meiner Tante gehen.
Okay. Die zweite Frage, die ich hatte, jetzt habe ich mir ein paar Fragen reingeschummelt, aber weil ich deine Antworten so spannend finde. Die zweite Frage, die ich eben hatte, waren bezüglich der Formate. Sind das immer One-to-Ones oder stellt ihr auch diese, ja, wie du sagst, Vorstandsgremien, die so beisitzen, wie jetzt eben in deinem Gucci-Beispiel?
Ja, wir machen ganz viele verschiedene Sachen. Also von dem Shadowboard, ob das für Vorstände oder für Aufsichtsräte ist, über Workshops, wie man das Thema Altersdiversität im Konzern richtig managen kann, über die Generationen weg, bis hin zu Mentorenformaten im One-on-One, wo also eine junge Person, ein Digital Native, eine Führungskraft mentort, gibt es komplett unterschiedliche Formate, je nachdem auch, was das Thema und das Problem in der Organisation ist.
Okay. Jetzt wieder bezogen auf die Versicherungsbranche. Wenn du jetzt mit einem Top-Manager der Versicherungsbranche sprichst, kannst du dem schon irgendwelche Erfolgsgeschichten aus der Versicherungsbranche nennen, wo du ihn richtig überzeugst, dass das Sinn macht?
Ja. Also, wir hatten mal einen Fall, da hat so eine kleinere Organisation gesagt, wir machen so ein Reverse Mentoring und der CEO war auch mit dabei und der meinte, ich habe ein Thema mit der IT. Also das ist für mich etwas, wo ich viel Budget jedes Jahr reingebe, aber ehrlicherweise bin ich mir gar nicht so sicher, was da alles so abgeht. Fand ich sehr oft ehrlich. Und der hat dann einen jungen ITler zugematcht bekommen. Und nach einem halben Jahr hat dieser CEO die komplette IT-Infrastruktur umgekrempelt. Und das endete dann damit, dass auch der IT-Verantwortliche gehen musste. Das fand ich schon bemerkenswert, dass nach einem halben Jahr Reverse Mentoring mit einem jungen Mentor so eine große Veränderung in einem Finanzunternehmen passieren kann. Das fand ich schon wirklich krass. Aber natürlich gibt es auch viele ganz andere Ergebnisse. Zum Beispiel hatten wir das bei einem auch wirklich sehr alten, traditionellen Unternehmen. Die haben gesagt, bei uns gehen häufig Innovationen verschütt, und zwar Ideen von Mitarbeitenden, die gar nicht das bis ganz nach oben schaffen, aus welchem Grund auch immer, weil sie irgendwo im Mittelmanagement-Matsch oder so stecken bleiben. Wie können wir das verändern? Und dann hat einfach man Höhle der Löwen für diese Organisation ins Leben gerufen. Auch das war Teil von so einem Austausch zwischen den Generationen. Und am Ende gab es dann so ein Höhle der Löwen-Pitch-Event, wo Mitarbeitende alle paar Monate ihre Ideen präsentieren konnten vor einer Jury, die aus Vorständen und Executives bestand, die dann auch richtig mit Budget da rein investiert haben und wo die Mitarbeitenden aus dem Team, das gewonnen hatte, danach auch Zeit bekommen haben, pro Woche eine feste Zeit, um ihre Idee weiterzuentwickeln. Das finde ich auch mega genial.
Wie lange braucht so ein Reverse-Mentoring, von dem du sprichst? Also der Zeitraum?
Wir machen das mindestens über ein halbes Jahr. Weil das natürlich auch ein Zeitraum ist, in dem eine Beziehung entsteht, eine vertrauensvolle Grundlage zwischen dem Mentor, der Mentorin aus der jungen Generation und dem vielleicht 20 oder sogar 30 Jahre älteren Mentee. Und weil es auch Zeit braucht, um wirklich etwas anstoßen zu können, ja, um wirklich auch eine Organisation kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen miteinander, Vertrauen aufzubauen, Prozesse kennenzulernen und dann Ideen miteinander zu entwickeln. Das ist schon was, das passiert meistens nicht von heute auf morgen. Und es braucht auch Zeit für Veränderungen ganz persönlich. Ja, Opel hat mal diese geniale Kampagne gemacht, Umparken im Kopf. Die fand ich mega. Denn das ist am Ende auch das, was wir eigentlich erreichen wollen mit Führungskräften in der Versicherungsbranche und auch in anderen Organisationen.
Wunderbar. Paul, wenn du jetzt mal mittellangfristig denkst, welcher Trend siehst du in Bezug auf Altersdiversität? Wie wird die Arbeitswelt sich in den kommenden Jahren verändern? Sehen wir zum Beispiel neben einer Quote bezüglich Gender auch eine Quote bezüglich Altersdiversität? Was passiert da?
Unternehmen, die schlau sind, Unternehmen, die sich jetzt im Wettbewerb gegenüber besser stellen wollen, die werden bei den Aufsichtsräten anfangen und junge Menschen in den Aufsichtsrat bringen. und nicht den kompletten Aufsichtsrat jetzt neu staffen oder sowas, ne? Aber so, dass eben, es ist ein Kontrollgremium, von dem, in dem auch richtige Entscheidungen getroffen werden, wo man auch viel diskutiert, Impulse setzt. Das ist was, ich glaube, das werden wir in der Zukunft ganz stark sehen. Und ich weiß gar nicht, ob man über so eine Quote sprechen muss oder nicht. Aber ich bin mir auch sicher, wenn wir darüber diskutieren heutzutage, dass junge Menschen in Vorstand oder in starke, powerful, mächtige Positionen kommen, dann sagt man häufig, ja, die brauchen ja ganz viel Erfahrung. Aber was ist Erfahrung? Ne? Also ist Erfahrung, dass ich weiß, wie vor 40 Jahren ein Fax funktioniert hat? So, oder ist Erfahrung, dass ich weiß, wie ich mit ChatGPT umzugehen habe? So, und wenn ich, wenn es um diese Frage geht, ey, das ist eher, das ist keine Sache von Alter, beziehungsweise umgekehrt, bringt das dir nichts, dass du da schon seit 20 Jahren auf dem Arbeitsmarkt bist bei so einer Frage. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema, unabhängig natürlich davon, dass ein weiterer Trend ist, dass, wenn wir über den demografischen Wandel sprechen und über Fachkräftemangel, dass immer mehr Menschen in den Ruhestand einfach gehen und Wissen verloren geht. So. Und das kommt halt nicht in 1:1 nach, weil einfach die junge Generation viel, viel kleiner ist, einmengenmäßig. Auch ein Riesenthema. Und Organisationen, die es jetzt eben hinkriegen, diesen Generationsaustausch zu forcieren und dafür zu sorgen, dass Werte, dass Wissen vermittelt wird, die werden in den nächsten Jahren viel, viel weniger Probleme haben, als die, die sich darum jetzt noch gar nicht kümmern.
Ja, cool. Paul, vielen Dank schon mal. Wir kommen auch so fast jedenfalls ans Ende der heutigen Aufnahme. Deswegen auch so ein bisschen Wrap-up-mäßig schon mal. Nochmal die Frage jetzt ganz konkret und so ein bisschen aus dem Nähkästchen oder zu deinen Learnings. Zwei Fragen nochmal. Was würdest du denn jetzt konkret einem Versicherungsvorstand in Bezug auf die Transformation empfehlen? Also was sind da eure Learnings? Vielleicht fangen wir damit erstmal an und dann habe ich gleich noch eine andere Frage.
Ja, es kam jetzt erst vor kurzem wieder so ein Trendbarometer oder ein Umfrageergebnis, dass nach wie vor der Versicherungsvertreter die unbeliebteste Berufsgruppe in Deutschland wäre. Diese Umfragen kennen wir sicherlich alle. Wo ich so denke, hey, Leute, das muss doch gar nicht sein. Ne? Also jetzt als, ich nenne mich jetzt mal Halbbranchenfremder, weil ich jetzt noch nicht in der Versicherung gearbeitet habe, nur im Bankhintergrund habe, aber ganz ehrlich, das Thema ist doch eigentlich prädestiniert. Wir haben die Möglichkeit, für Sicherheit zu sorgen. Gerade in solchen Zeiten wie jetzt können wir als Arbeitgeber, als Versicherung doch damit werben, hey, komm zu uns, arbeite für uns. Wir sorgen für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. So, ne? Das ist das Erste. Und das Zweite, wir tun was Gutes. Ja, also es ist ja nicht so, dass, weiß nicht, man über irgendwelche anderen Themen spricht oder sowas, sondern das Geschäftsmodell ist da relativ klar. Und auch nachhaltig tun wir was Gutes. Ich glaube, mit dieser Thematik, man könnte das viel, viel besser aufziehen und ganz andere Geschichten erzählen. Aber ich habe bisher wenig Versicherer gesehen, die es geschafft haben, gute Stories zu erzählen, um junge Generationen für sich zu begeistern. Gerade wenn ich über das Thema Mitarbeitende spreche. Und das ist aus meiner Sicht ein absolutes Key-Learning, was Versicherer besser machen können und was auch funktionieren kann.
Ja, okay. Dann direkt anschließend die Frage, wenn du einen Wunsch an die Finanz- und Versicherungsbranche hättest, und zwar aus Kunden- oder aus Beratersicht, welcher wäre das? Mhm.
Volle Transparenz. Und zwar nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Das ist authentisch. Ich erlebe das nach wie vor und das hat mit Regulatorik zu tun, kann ich als jemand, der Bank gelernt hat, hoch und runter rattern, Regulatorik und Vorschriften, Gesetze und so weiter und so fort. Aber trotzdem will ich als Kundin, als Kunde das Gefühl haben, ihr seid einfach ehrlich mit mir. Und das ist, denke ich, was, wo man authentisch und ehrliche Botschaften senden kann, wenn man es gut macht, sich auch positionieren kann. Viel, viel besser als der Wettbewerb. Und was ich mir auch noch wünschen würde, wäre, dass wir coole Geschichten von jungen Menschen lesen, die in einer Versicherung Entscheidungen treffen durften, die eine Organisation verändert haben. Dass wir Geschichten lesen von einer jungen, dualen Studierenden meinetwegen oder Auszubildenden, die eine Sache machen durften, die einfach mal komplett verrückt war Und ganz Deutschland redet drüber und denkt, Mensch, so schlimm ist das ja gar nicht mit den jungen Leuten in so einer eigentlich, wie man denkt, unattraktiven Branche. Das wird doch mal richtig geil. Also sehe ich bisher noch nicht am Markt. aber das wird doch mal, sei anders, komm in die Versicherung. Gut, auf diesen Spruch werde ich jetzt nicht Patent anmelden, der ist scheiße.
Aber geil. Verstehe, was ich meine. Sei anders, komm in die Versicherung.
Mach mal was anderes.
Toll, wir machen das.
Keine Ahnung, Leute, ja.
Ja, okay. Danke. Also für Herbert passt der.
Genau. Paul, wenn du dir einen eigenen Hashtag geben dürftest oder wenn die Leute an Paul denken, an welchen Hashtag sollten sie denken? Ja, was ist dein Hashtag?
Reverse Mentoring. Also umgedrehtes Mentoring. Was die Alten von den Jungen lernen.
Nehmen wir natürlich auf. Und das Thema, wir haben jetzt irgendwie 36 Minuten zum Thema Altersdiversität gesprochen. Ich glaube, da kann man noch sehr, sehr viel mehr drüber sprechen. Wo finden dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie sich mit dir austauschen wollen?
Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich bin überhaupt gar kein Fan von Social Media. Das ist aber auch nochmal ein neues Thema. Nichtsdestotrotz bin ich gezwungenermaßen auf LinkedIn und da auch relativ aktiv. Unter Paul von Preußen findet man mich unterwegs und kann mich jederzeit gerne anschreiben. Da freue ich mich über diesen Austausch.
Super. Dann vielen Dank, lieber Paul. Schön, dass du heute da warst. Und ich glaube, wir haben genug Themen, um nochmal mit dir zu sprechen. Und wenn euch der Podcast heute gefallen hat, lasst uns wie immer eine Bewertung da und abonniert Insurance Monday. Vielen Dank.